Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier nach München. Danke an das Linke Bündnis gegen Antisemitismus und an die DGB-Jugend München für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein und freuen uns über das Interesse. Mein Name ist Stefan Dietl und neben mir sitzt Katrin Birner. Wir sind beide neben der Arbeit in antifaschistischen Zusammenhängen vor allem gewerkschaftlich aktiv. Daher gefällt uns natürlich der Veranstaltungsort besonders gut. Kathi arbeitet seit Abschluss ihres Studiums der Politikwissenschaften in Regensburg als Gewerkschaftssekretärin für den Bereich des öffentlichen Dienstes bei Verdi. Ich komme ebenfalls aus Regensburg. Ich bin seit meiner Ausbildung, also ich habe tatsächlich mal was Richtiges gelernt, nämlich Fachangestellter für Bäderbetriebe, also Bademeister, was gerade bei den Temperaturen was echt Anständiges wäre, kann man sich immer dazwischen abkühlen. Ja, seit meiner Ausbildung bin ich ehrenamtlich in Verdi aktiv, bin Vorsitzender des Verdi-Bezirks Oberpfalz, also Regensburg und Umgebung und Mitglied des Verdi-Landesvorstands Bayern. Daneben bin ich auch im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Regensburg. Wie auch Kathi beschäftige ich mich bereits seit Längerem mit der AfD, insbesondere mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD, woraus das Buch Die AfD und die soziale Frage entstanden ist, mit dem ich ja auch schon ein, zwei Mal hier in München sein durfte, auch hier im Gewerkschaftshaus. Man könnte jetzt meinen, dass das Thema, also die Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD, mit der Frage des Antisemitismus in der AfD und dem Verhältnis der Partei zum Antisemitismus nichts zu tun hat. Das wäre allerdings eine falsche Einschätzung. Zum einen verweise ich bereits im Buch immer wieder auf die Verbindung zwischen antisemitischen Ressentiments und der wirtschafts- und sozialpolitischen Ausrichtung der AfD, und zwar sowohl im marktradikalen Lager der Partei als auch im völkisch-nationalistischen Flügel der AfD. Vor allem aber ist das Buch ja ein Versuch, neben gewisser Differenzen, insbesondere die Gemeinsamkeiten zwischen marktradikalen und völkischen Nationalisten herauszuarbeiten, die im Übrigen weit größer sind als die Differenzen. Und als Bindeglied zwischen den verschiedenen Strömungen im rechten Sammelbecken AfD benenne ich da insbesondere den Antifeminismus und den Rassismus, der die verschiedenen Strömungen in der AfD eint. Und heute würden wir gemeinsam unter anderem versuchen aufzuzeigen, dass auch der Antisemitismus sich inzwischen zu einem solchen Bindeglied zwischen den verschiedenen Strömungen in der Partei entwickelt hat. Was wir jetzt mit euch die nächste circa eine Stunde vorhätten, wäre zum einen die verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus in der AfD zu betrachten. Dabei würden wir auch einen kurzen Blick auf die Versuche der AfD werfen, sich als antisemitismuskritische Partei zu inszenieren. Und zum Schluss würden wir dann gerne ein paar Schlussfolgerungen formulieren, die dann vielleicht auch eine gute Grundlage für die anschließende Diskussion liefern. Der Antisemitismus gehört zu den wesentlichen Ideologieelementen der deutschen Rechten. Natürlich finden antisemitische Ressentiments bis weit in die bürgerliche Mitte Zustimmung, und auch in der Linken sind antisemitische Vorurteile und Stereotype anzutreffen. In der Rechten ist der Antisemitismus aber unabdingbarer Bestandteil ihrer wahnhaften Welterklärung, so eben auch in der AfD. Und obwohl der Antisemitismus dem politischen Denken der AfD inhärent ist und Funktionäre der AfD immer wieder mit antisemitischen Äußerungen an die Öffentlichkeit treten, wird diesem Aspekt bei der Betrachtung der Partei meist nur wenig Beachtung geschenkt, und das ist auch ganz im Sinne der AfD. In Anbetracht der deutschen Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Juden und der damit verbundenen Ächtung des offenen Antisemitismus in weiten Teilen, zumindest der Öffentlichkeit, möchte die AfD gerade nicht als antisemitische Partei gelten.
Ja, und einer der bestimmenden Faktoren für den Antisemitismus in deutschen Rechtspopulismus und auch in der AfD ist das vertretene Geschichtsbild. Und deutlich wird das beispielsweise anhand der sehr berühmt gewordenen Rede von Björn Höcke in Dresden bei einer Veranstaltung der Jugendorganisation der Jungen Alternative am 17. Januar 2017 in Dresden. Distanzierte sich Björn Höcke nicht nur von der Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, welches er als Zitat Denkmal der Schande, abqualifizierte, sondern er forderte auch eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. So solle der systematischen Umerziehung und der, Zitat, Amerikanisierung des deutschen Volkes nach 1945 entgegengewirkt werden. Die Deutschen sieht Höcke nur als Opfer. Deutsche Verbrechen spielen bei ihm jedoch dagegen überhaupt keine Rolle. Und entgegen der häufigen medialen Darstellung steht Höcke jetzt allerdings nicht mit diesen Positionen am rechten Rand der Partei, sondern er spiegelt da einen gewissen Common Sense in der AfD wider. Auf der gleichen Veranstaltung, damals in Dresden, erklärte der heutige Bundestagsabgeordnete Jens Mayer, Zitat, ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet. Zitat Ende. Beide, Höcke wie auch Mayer, stehen dabei mit der Abwehr dieser Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen auch auf der Basis des Bundestagswahlprogramms der AfD. Im Abschnitt 9.3, ideologiebesetzte kulturpolitische Vorgaben des Staates beseitigen, kann man dort nämlich lesen, Zitat, die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiv identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Zitat Ende. Was ist jetzt damit gemeint? Dazu lohnt sich ein Blick auf das, was der heutige Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, bei einer Rede beim Küffhäuser-Treffen am 2. September 2017 deutlich gemacht hat, nämlich was er unter diesen positiv identitätsstiftenden Aspekten deutscher Geschichte versteht. Da sagt er nämlich, wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Und genau dieses Geschichtsbild bildet die Grundlage für Revisionismus und die Relativierung der Shoah, mit der AfD-Politiker immer wieder auch in die Öffentlichkeit treten. Der Antisemitismus gehört zu den wesentlichen Ideologien, so zum Beispiel auch die Nürnberger AfD-Funktionärin Elena Ruhn, die zum Beispiel schreibt, Adolf, bitte melde dich, Deutschland braucht dich, das deutsche Volk. Garniert mit diesem Zusatz hat die Nürnberger AfD-Funktionärin Elena Ruhn in einer Chatgruppe der Partei ein Hitlerbild verbreitet. In einer anderen von Ruhn geteilten Montage wird Hitler folgende Aussage in den Mund gelegt, Islamisten, die habe ich vergessen. An Ruhn wird dann auch gleich schnell deutlich, wie der Umgang der AfD mit solchen Vorfällen besteht. Zuerst einmal hat sich die Partei hinter Ruhn gestellt, dann gab es einen öffentlichen Druck und sie musste von ihren Parteiämtern zurücktreten. Aber ihrer weiteren Karriere hat das keineswegs Abbruch getan. Am 15. Oktober 2018 ist Elena Ruhn für die AfD in den Bezirkstag in Mittelfranken gewählt worden. Wir sehen, dass geschichtsrevisionistische und antisemitische Aussagen in der AfD faktisch keine Konsequenzen haben. Und das durchzieht übrigens, kleiner Spoiler, alle unsere Beispiele in der heutigen Veranstaltung. Auch die Politik der Landtagsfraktion der AfD ist vom bereits beschriebenen Geschichtsbild der Verharmlosung und der Relativierung der Shoah geprägt. So brachte die AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg zum Beispiel am 23. Januar 2017 einen Antrag ins Landesparlament ein, in dem vorgeschlagen wird, die finanziellen Mittel zur Förderung der NS-Gedenkstätte Gürs in Frankreich zu streichen. Nach Gürs wurden am 22. Oktober 1940 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden der Pfalz und im Saarland deportiert. Insgesamt wurden dort 17.000 Jüdinnen und Juden festgehalten, von denen mehrere Tausend später dann in die Vernichtungslager zum Beispiel vor allem auch nach Auschwitz deportiert wurden. Die Gedenkstätte wird momentan jährlich mit 120.000 Euro gefördert. Außerdem fordert die AfD nicht nur, dass sozusagen diese 120.000 Euro gestrichen werden sollen, sondern dass auch keine Fahrten von Schülern in NS-Gedenkstätten mehr zu veranstalten werden, sondern nur noch zu sogenannten bedeutsamen Stätten der deutschen Geschichte. Begründet, das ist ganz interessant, wird es damit zum einen mit einer Haushaltskonsolidierung, weil es natürlich alles sehr viel Geld kostet, und auch damit, dass Migrantinnen und Migranten ein positives Deutschlandbild vermittelt werden müsse. Neben der Relativierung der Shoah ist für die AfD wie auch für die Rechte insgesamt häufig auch Israel Projektionsfläche ihres Antisemitismus. Anhand von Israel wird nicht nur die deutsche Nazi-Barbarei relativiert, indem man diese mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern gleichsetzt, sondern Israel ist gleichzeitig der Ausgangspunkt zahlreicher antisemitischer Verschwörungstheorien. So zum Beispiel Dirk Hoffmann, Mitglied des Landesvorstands der AfD Sachsen-Anhalt, der sich auf Facebook klassischer antisemitischer Ressentiments bedient. Verpackt hinter scheinbarer Israel-Kritik relativiert er die Shoah und wirft den Israelis vor, nicht besser zu sein als die Nazis. Da schreibt er dann zum Beispiel, gerade die Israelis werfen uns Deutschen immer wieder den Holocaust vor. Was aber die Israelis in Gaza machen, ist mindestens genauso schlimm. Was in Gaza abläuft, kann man, denke ich, als Völkermord bezeichnen. Das schreibt Hoffmann auf Facebook. Auch hier folgen wie bei Huhn die üblichen innerparteilichen Konsequenzen. Die AfD nominierte Hoffmann in der Lutherstadt Wittenberg als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl und bis heute vertritt er dort die Partei im dortigen Stadtrat. Gerade wenn man auf Facebook schaut, dann bricht sich der israelbezogene Antisemitismus von AfD-Funktionären häufig an. Zum Beispiel bei Volker Olenischak. Er wirft in Postings Israel einen Genozid an den Palästinensern vor. Er teilt Videos und Bilder, in denen suggeriert wird, der Mossad habe den FDP-Politiker Jürgen Möllemann umgebracht und antisemitische Verschwörungsfantasien, in denen die Rothschilds bezichtigt werden, die nächste Wirtschaftskrise vorzubereiten. Auch hier kam prompt die Reaktion der Partei. Sie nominierte nämlich Olenischak in Bitterfeld als Direktkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und er gewann auch dieses Direktmandat mit 33,4% und vertritt die AfD im Landtag Sachsen-Anhalts. Auch Jan-Ulrich Weiß ist inzwischen zum Landtagsabgeordneten aufgestiegen. 2014 sorgte der uckermärkische AfD-Funktionär noch mit einem Facebook-Post für Furore, das damals dann sogar Alexander Gauland als antisemitisch einstufte und der damals dann Weiß Stürmerniveau vorwurf. Nach dem Ausscheiden von Alexander Gauland, der ja dann bekanntlich in den Bundestag eingezogen ist, ist dann ausgerechnet dieser besagte Jan-Ulrich Weiß Alexander Gauland als Nachrücker in den brandenburgischen Landtag gefolgt. Besonders geschickt im taktischen Umgang mit dem Staat Israel zeigt sich etwa auch der Berliner AfD-Funktionär Heribert Eisenhardt, der heißt wirklich so, der die Partei unter anderem in der Bezirksverordnetenversammlung in Lichtenberg vertritt. So traf man ihn lange Zeit montags als Redner auf der Bergida-Demonstration an, also diese Berlin-Ableger von Pegida und Co., an der sich auch die obskure Chugida samt Israel-Flagge beteiligte. Am Wochenende marschiert Eisenhardt dann auch mal zusammen mit Nazi-Funktionären hinter deren anti-israelischen und antisemitischen Transparenten mit Slogans wie Blut und Öl, ein Gesicht, US-Israel, also Mischung aus USA und Israel. Die AfD Berlin lehnt jedoch jegliche Distanzierung von der Demonstration oder von Eisenhardt ab. Trotz des tief in der AfD verankerten Antisemitismus versuchen Teile der AfD sich aber trotzdem gerne auch als Sachwalter jüdischen Lebens in Deutschland und als Partner Israels zu inszenieren. Ein Phänomen, auf das wir später auch nochmal genauer eingehen werden. Aber beim Bundesparteitag der AfD 2017 in Köln versuchten einige dieser vermeintlich pro-israelischen Kräfte in der AfD mit einem Antrag einen Abschnitt mit dem Titel Deutsch-israelische Freundschaft stärken im Bundestagswahlprogramm zu verankern. Die Mehrheit der Delegierten beschloss jedoch, sich nicht mit dem Antrag zu befassen. Und die wesentliche Begründung lautete damals das Problem mit den israelischen Kriegsverbrechen.
Ja, in der politischen Rechten hat der Antisemitismus insbesondere auch die Funktion eines Weltdeutungs- bzw. Erklärungsmusters. Der Kapitalismus als abstrakter, non-personeller und schwer zu durchdringender Herrschaftszusammenhang wird erklärbar gemacht durch die Darstellung eines eingeschränkten Personenkreises, der ganz konkret die Geschicke der Welt lenkt. Verschwörungstheoretische Vorstellungen darüber, die Juden würden im Hintergrund das Weltgeschehen orchestrieren, sind in der Rechten allgemein, aber eben auch in der AfD im Speziellen sehr verbreitet. In der AfD finden sich bekanntlich viele Anhänger unterschiedlichster Verschwörungsmythen. Finstere Mächte vergiften die Welt mit Chemtrails oder Strahlung. Erdbeben und andere Naturkatastrophen werden von Geheimdiensten ausgelöst. Favorit meist der Mossad. Strippenzieher, die Gesellschaft destabilisieren, um Profite zu machen oder die eigene Macht zu steigern oder beides. Oder die eben gar die ganze Bevölkerung austauschen wollen über gezielte Migration. Und gerade dieser Verschwörungsmythos der Umvolkung findet in der AfD unter Funktionären, Anhängern und auch unter Wählern viel Zuspruch. Und der Glaube daran zieht sich eigentlich durch alle Lager in der AfD, von völkischen Nationalisten über christlichen Fundamentalisten oder Nationalkonservative bis hin zum neoliberalen Flügel in der AfD. Personalisiert werden diese ausgemachten Drahtzieher der Weltpolitik oft mit imaginierten Vertretern des Weltjudentums, seien es Rothschild, Rockefeller oder der aktuelle Hauptfeind antisemitischer Verschwörungsideologien, George Soros. Die aktuellen Migrationsbewegungen nach Europa und der Bürgerkrieg in Syrien werden als bewusst herbeigeführt durch zionistische Kräfte erklärt. So zum Beispiel von Iris Vasil, Kandidatin der AfD im Stimmkreis München-Bogenhausen zur Bezirkstagswahl 2018 und im Stimmkreis München-Rammersdorf zur Landtagswahl. 2016 hielt sie einen Vortrag mit dem Titel Machteliten am Beispiel George Soros. Darüber berichtete Jan Riebe von der Antonio Amadeo Stiftung. Ich zitiere jetzt länger mal aus dem Bericht von Jan Riebe über diese Veranstaltung. Ihre Hauptfeinde im Vortrag waren Soros, Rothschild und Rockefeller und andere im vermeintlich geheimen agierende Superreiche. Sie vermeidet es, im Vortrag zwar tunlichst überhaupt das Wort Jude oder Jüdisch in den Mund zu nehmen, dennoch sind ihre verwendeten Assoziationen häufig zumindest strukturell antisemitisch. Fast im Minutentakt tauchen in ihrem Vortrag Ressentiments und Verschwörungsfantasien auf, die Vasil auf die Superreichen allgemein oder Soros, Rothschild oder Rockefeller direkt anwendet. Sie, die Superreichen, seien häufig staatenlos, agierten im Verborgenen, ihre Namen und Gesichter seien zumeist nicht bekannt, sie manipulierten die Presse, sie sind die wahren Strippenzieher der weltweiten Politik, zetteln Revolutionen an und so weiter. All diese Bilder und Assoziationen sind jahrhundertealte antisemitische Ressentiments. Auch die aktuellen sozialen Netzwerken stark verbreitete antisemitische Verschwörungsfantasie, die Juden würden hinter den aktuellen Flüchtlingsbewegungen nach Europa stecken, findet sich in leicht abgewandelter Form in ihrem Vortrag direkt auf Soros gemünzt. Die Referentin stellt in den Raum, ob Soros nicht maßgeblich hinter den aktuellen Flüchtlingsbewegungen nach Europa steckt. Am Ende empfiehlt sie allen, die wissen wollen, wer hinter dem Zweiten Weltkrieg gesteckt hat, ein Buch aus dem Graber Verlag, also einem der ältesten und bedeutendsten rechtsextremen Verlage in Deutschland. Soweit Jan Riebe über diese Veranstaltung. Auch Björn Höcke nährt den Verschwörungsmythos der Umvolkung. So mutmaßte Höcke bei einer AfD-Demonstration in Gera über die Gründe Angela Merkels 2015 eine größere Zahl Geflüchteter aufzunehmen. Es gibt in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Frau Merkel hat ihren Verstand verloren. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie in einen großen, großen geopolitischen Plan eingeweiht ist und diesen Plan willentlich durchführt. Höcke bleibt an dieser Stelle vage, wessen Plan Merkel angeblich durchführt. Genau in dieser Wahrheit ist der Verschwörungsmythos aber anschlussfähig für offen antisemitische Argumentationsmuster. Aber nicht nur das völkisch-nationalistische Lager rund um Björn Höcke nährt antisemitische Ressentiments. Gerade der Verschwörungsmythos der Umvolkung erfreut sich in allen Lagern der AfD Beliebtheit. Auch der marktradikale Flügel der Partei, der gerade in der bürgerlichen Presse, aber auch von manchen Linken gerne als Gegengewicht zum völkisch-nationalistischen Wahn in Teilen der AfD dargestellt wird, greift auf antisemitische Vorurteile und Stereotype zurück. So beispielsweise Parteivorsitzender Jörg Meuthen, wenn er vor Soros warnt. Eines der bekanntesten und schillerndsten Beispiele für die Gleichzeitigkeit marktradikalen und völkischen Denkens ist wohl der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses Peter Böhringer, der zugleich idealtypisch für die Ausprägungen des verschwörungstheoretischen Antisemitismus in der AfD steht. Laut parlamentarischem Protokoll stellt der AfD als größte Oppositionspartei der Vorsitz über diesen wichtigen Ausschuss, den Haushaltsausschuss, zu. Mit den Stimmen von FDP und AfD und bei Enthaltung von Union, SPD und Grünen wurde hier Peter Böhringer gewählt. Böhringer macht immer wieder mit rassistischen und antifeministischen Ausfällen, Beleidigungen und Drohungen gegen politische Gegner und aber auch mit antisemitischen Verschwörungsideologien von sich reden. So bezeichnete er Angela Merkel in einer E-Mail als Merkel-Nutte. Die Merkel-Nutte lässt jeden rein, sie schafft das, heißt es dort. Und dumm nur, dass es unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. Merkel betreibe einen Genozid, der in weniger als 10 Jahren erfolgreich beendet sein wird, wenn wir die Kriminelle nicht stoppen. Böhringer warnt immer wieder vor einer kulturellen Überfremdung durch Wirtschaftsflüchtlinge und einer drohenden Umvolkung durch Migration. Dabei geht er davon aus, dass die Migration aus arabischen Staaten Teil einer gesteuerten Invasion Europas mit dem Ziel ist, den Kontinent zu islamisieren. Hinter diesem finsteren Plan steckt laut Böhringer eine im Geheimen agierende globale Elite, die an einer neuen Weltordnung NWO arbeitet. Diese, die NWO, steuere sowohl die Vereinten Nationen als auch die Bundesregierung. Glaubt man seinen Äußerungen auf Facebook, sind auch die evangelische Kirche, die Bahn, die CSU und nicht zuletzt die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft durch die NWO infiltriert. Warum die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, weiß ich nicht. Das kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht, weil die immer als erstes wissen, wo es brennt und sowas und dann da sind. Oder die Perserkätzchen aus Bäumen retten. Ich weiß es nicht. Es mag alles sehr erheitert sein. Der Mann ist allerdings, wie gesagt, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags und durchaus sehr wichtiges Amt. Und zugleich gehört Böhringer eben zu den führenden Vertretern des wirtschaftsliberalen Flügels der AfD. Der Vermögensberater war mitverantwortlich für die Ausarbeitung des Grundsatzprogramms der Partei, ist Mitglied der Friedrich A. von Hayek Gesellschaft, neoliberaler Think Tank. Zudem schreibt er regelmäßig für die marktradikale Zeitschrift Eigentümlich frei. Der Antisemitismus, der sich eben nicht nur im völkisch-nationalistischen Lager findet, wird immer mehr zum verbindenden Element, das in seinen verschiedenen Ausprägungen die AfD eint, dass er auch bei der von der bürgerlichen Presse nicht selten nur vierten scheinbar gemäßigten Marktradikalen anzutreffen, ist es wenig erstaunlich. Denn wenn die unsichtbare Hand des Marktes, wie so oft, versagt, brauchen auch sie eine Erklärung, warum die Wirtschaft gerade nicht brummt, und entschuldigen für die vermeintlichen Fehler im Marktgeschehen.
Ja, eine große öffentliche Diskussion über den Antisemitismus in der AfD erfolgte besonders durch den Skandal um den Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon, der im Oberpfälzischen, also in Bayern, kam. Geborene Gedeon zog nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen im März 2016 in den baden-württembergischen Landtag ein. Und im Juni 2016 wurden seine antisemitischen Veröffentlichungen bundesweit bekannt. Und das entspann sich auch eine große Debatte, die die meisten wahrscheinlich verfolgt haben. Und worum ging's da? 2012 hat er ein Buch veröffentlicht, Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten. Und in diesem spricht Gedeon davon, dass die Holocaust-Ideologie zu einer Art Zivilreligion des Westens geworden sei. Die Holocaust-Leugner Horst Mahler und Ernst Zündel bezeichnet er dort als Dissidenten und die Verurteilung Mahlers als Repression gegenüber politisch Andersdenkenden. Dass die Leugnung der Shoah überhaupt unter Strafe steht, ist für ihn der zionistische Einfluss auf die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Bezug nimmt Gedeon dabei auch auf das antisemitische Machwerk der Protokolle der Weisen von Zion. Zitat: Bei den Urhebern der Protokolle geht es also um zionistische Cliquen, von denen einige sicher nach diesem Konzept arbeiten dürften. Dass sie dabei im 20. Jahrhundert sehr erfolgreich waren, wird deutlich, wenn man sich gewisse Analogien zwischen der in den Protokollen propagierten politischen Strategie und Taktik und zum Beispiel den politischen Methoden der Brüsseler EU vor Augen hält. So schreibt das Gedeon in seinem Buch, der offensichtlich die bereits 1921 von der Londoner Times als Fälschung entlarvten Protokolle, wie viele andere Antisemiten übrigens auch, offensichtlich für authentisch hält. Antisemitische Ressentiments verbreitet Gedeon aber nicht erst seit diesem Buch. Bereits 2009 veröffentlichte er unter dem Pseudonym W.G. Meister die dreibändige Monographie Christlich-Europäische Leitkultur, die Herausforderung Europas durch Säkularismus, Zionismus und Islam, in der er sein Weltbild aus christlichen Antijudaismus und antisemitischen Verschwörungstheorien breit ausführt. Als Gedeons Äußerungen dann immer größere Wellen schlugen, verlangte der AfD-Bundesvorsitzende und damalige Fraktionsvorsitzende der Partei in Baden-Württemberg, Jörg Meuthen, den Ausschluss Gedeons aus der Fraktion. Er kündigte damals sogar seinen Rücktritt an, wenn die Fraktion seinem Antrag auf Ausschluss Gedeons nicht nachkommen soll. Als es dann zur angekündigten Abstimmung kommen sollte und ersichtlich wurde, dass Meuthen die erforderliche Zweidrittelmehrheit dafür nicht bekommen würde, ruderte er doch zurück. Statt auf einen Ausschluss einigte man sich darauf, dass Gedeon seine Fraktionsmitgliedschaft vorerst ruhen lässt und dass ein Gutachten prüfen soll, ob seine Äußerungen denn auch antisemitisch seien. Zuvor war aus dem Skandal um Gedeon dann ein veritabler Machtkampf innerhalb der AfD geworden, weil sich damals Meuthens Co-Vorsitzende Frauke Petri in die Auseinandersetzung in der Südwest-AfD einklinkte. Sie kritisierte Meuthens Forderung nach einem sofortigen Ausschluss Gedeons und schlug sich stattdessen auf die Seite derjenigen, die ein Gutachten zu Gedeons Äußerungen verlangten. Schon kurze Zeit nach der Verkündigung des Gutachterverfahrens war der Kompromiss jedoch auch schon gescheitert. Es wurde nämlich deutlich, dass es unmöglich war, sich in der Fraktion auf eine Gutachterkommission zu einigen und sich außerdem auch kein angesehener Antisemitismusforscher finden lassen wollte, der das Offensichtliche noch einmal bestätigt. In der Konsequenz stellte Meuthen dann nun doch den Antrag auf Ausschluss Gedeons aus der Fraktion. Zwar folgte ihm dann auch die Mehrheit der AfD-Parlamentarier, die erforderliche Zweidrittelmehrheit konnte Meuthen jedoch tatsächlich nicht erreichen. Er verließ daraufhin dann gemeinsam mit 12 Abgeordneten die Fraktion und der Kreis um Meuthen wurde vom Bundesvorstand als einzige legitime Vertretung der AfD in Baden-Württemberg anerkannt. Im Anschluss trat Gedeon dann freiwillig aus der verbliebenen Fraktion aus, die Spaltung war doch jedoch bereits vollzogen. Allerdings dauerte es nur wenige Monate, bis es zu einer Wiedervereinigung der beiden Fraktionen kam. Meuthen und seine Anhänger arbeiteten fortan wieder mit den Parteifreunden zusammen, die sich hinter ein AfD-Mitglied mit antisemitischen Verschwörungsvorstellungen gestellt hatten. Gedeon ist zwar jetzt immer noch, also nicht mehr Teil der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, aber immer noch fraktionsloser Abgeordneter des Parlaments und auch Mitglied der AfD, an deren Parteileben er auch weiterhin sehr rege teilnimmt. So war er unter anderem auch nach der ganzen Geschichte Delegierter mehrerer Parteitage der AfD, auch nach seinem Rauswurf aus der Fraktion. Auf dem 8. Bundesparteitag im Dezember 2017 in Hannover stellte er gemeinsam mit 4 AfD-Landtagsabgeordneten 3 Anträge. Zudem beschloss die AfD-Landtagsfraktion, dass Gedeon weiterhin auch als Gast an ihren Fraktionssitzungen teilnehmen könne und davon macht er auch rege Gebrauch. Am 21. November wurde er zudem dann von der Landtagsfraktion in den Arbeitskreis Europa aufgenommen. Wolfgang Gedeon ist mit seinem Bezug auf die Protokolle der Weisen von Zion und des Mythos weltumfassenden Einfluss des Zionismus nicht nur ein Vertreter antisemitischer Verschwörungsideologien, sondern kombiniert dieses mit einem ausgeprägten christlich-antijudaistischen Weltbild und der unversöhnlichen Gegenüberstellung von Judentum und Christentum. Und damit ist er auch nicht alleine. Auch Björn Höcke verweist gerne auf den unüberbrückbaren Antagonismus von Christentum und Judentum. Der in der AfD einflussreiche christlich-fundamentalistische Flügel gibt sich zwar gerne als Verteidiger Israels vor dem Islam. Auch ihr Denken ist jedoch geprägt von einem antijüdischen Messianismus. Während der Debatte um Gedeon im Landtag von Baden-Württemberg trug dessen Parteikollege Daniel Rottmann demonstrativ ein I Love Israel T-Shirt. Daniel Rottmann ist in der AfD innerhalb der Bundesvereinigung Christen in der AfD organisiert. Zuvor war er auch parteipolitisch aktiv in den inzwischen aufgelösten christlich-fundamentalistischen Kleinstparteien Partei Bibeltreuer Christen, PBC, und der Partei für Arbeit, Umwelt und Familie. Die PBC, vielleicht erinnern sich da einige noch daran, hatte damals auch mit der Losung Solidarität mit Israel Politik und Wahlkampf gemacht. Jetzt darf man sich allerdings nicht täuschen lassen. Die christlich-fundamentalistische Solidarität mit Israel ist alles andere als ein Gegenentwurf zum Antisemitismus. Ihre Grundlage bildet vielmehr der Glaube, dass die Wiederkehr Gottes bzw. des Messias unmittelbar bevorsteht. Und hierbei nimmt Israel eine zentrale Rolle ein. Den Fundamentalisten glauben, erst wenn sich alle Juden in Israel versammelt haben, dann erscheint auch der Messias wieder. Das impliziert aber dann natürlich eine ansonsten bis auf Israel judenfreie Welt.
Ja, wie bereits erwähnt, wird der Antisemitismus der AfD auch von bürgerlichen und linken Kritikern der Partei häufig als Randphänomen innerhalb der AfD beschrieben. Nicht wenige halten ihn für den Ausdruck der Wahnvorstellung gesellschaftlicher Außenseiter, die eben auch in der Partei nur randständig wären. Sie gehen damit bewusst oder unbewusst der Darstellung der Parteiführung auf den Leim. Bereits Frauke Petri bagatellisierte den Antisemitismus von Gedeon massiv, indem sie es für normal erklärte, wenn in einer jungen Partei jemand über die diskursiven Stränge schlägt, wie Petri meinte. Der Antisemitismus ist aber eben keine Einzelmeinung einiger wirrer Außenseiter in der Partei. Antisemitische Ressentiments werden im Gegenteil von allen Lagern in der AfD genährt und vertreten und sind bis in die Parteispitze vertreten, wie unter anderem Meutens Rückgriff auf die Soros-Verschwörung zeigt. Kein Wunder also, dass nicht nur Wolfgang Gedeon weiter Mitglied der Partei ist oder dass antisemitische Äußerungen innerhalb der Partei keine Konsequenzen haben und nicht an der weiteren Parteikarriere hindern, wie zum Beispiel die Fälle Jan-Ulrich Weiß oder Volker Olenitschak oder Dirk Hoffmann zeigen, sondern dass auch Protagonisten vergangener Antisemitismus-Skandale in der deutschen Parteienlandschaft in der AfD eine neue politische Heimat gefunden haben. Zum Beispiel Wilhelm von Gottberg. Der ehemalige CDUler Wilhelm von Gottberg war von 1992 bis 2010 Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen und bekleidete von 1991 bis 2016 das Amt des Bürgermeisters von Schnegger. Bundesweite Bekanntheit erlangte er durch einen Artikel im Ostpreußenblatt, in dem er die Shoah als Mythos und Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen bezeichnete. 2013 verließ er dann nach 40 Jahren Mitgliedschaft in der CDU, um sich der AfD anzuschließen. Trotz seiner Verbindungen in die extreme Rechte und seinen antisemitischen Aussagen wurde er Mitglied im Landesvorstand der AfD in Niedersachsen und heute sitzt er für die AfD im Deutschen Bundestag. Für einen der bekanntesten Antisemitismus-Skandale in der deutschen Parteienlandschaft der vergangenen Jahre steht wahrscheinlich der Name Jürgen Möllemann. Möllemann fiel bereits als Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft in den 80er und 90er Jahren immer wieder durch einseitige Verurteilungen Israels im Nahostkonflikt auf. Im Frühjahr 2002 griff er den damaligen Ministerpräsidenten Israels Ariel Sharon und den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden Michel Friedman scharf an und äußerte unter anderem Verständnis für Selbstmordattentate, die er als Form des Widerstands gegen eine völkerrechtswidrige Besatzung legitimierte. Kurz vor der Bundestagswahl 2002 ließ Möllemann dann in Millionenauflage ein Flugblatt drucken und verteilen, in dem Sharon und Friedman erneut angegriffen wurden. Nach seinem vom FDP-Parteivorstand erzwungenen Rücktritt und dem Scheitern seines Versuchs aus der FDP, eine rechtspopulistische Partei im Stile der FPÖ zu machen, kündigte er an, eine eigene Partei gründen zu wollen, nahm sich dann aber am 5. Juni 2003, nachdem am selben Tag im Bundestag seine Immunität aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung aufgehoben wurde, bei einem Fallschirmsprung das Leben. Roland Gläser, damals Funktionär der Berliner FDP, organisierte 2003 unmittelbar nach dem Tod Jürgen Möllemanns eine Mahnwache vor der FDP-Zentrale. Haupttenor der Mahnwache war, Möllemann habe keinen Selbstmord begangen, sondern sei vom israelischen Geheimdienst Mossad umgebracht worden. Gläser selbst erklärte gegenüber dem Spiegel, es kann doch auch sein, dass ihn jemand ausgeknipst hat. Das könnte ein Geheimdienst eines kleinen Landes im Nahen Osten gewesen sein. Den Grund für den Mord liefert Gläser gleich mit. Möllemann habe eine neue Partei gründen wollen. Dies hätte, so Gläser, die deutsche Außenpolitik wahrscheinlich geändert, dann wäre Kritik an Israel nicht mehr aus übertriebener Political Correctness unterlassen worden, spekulierte er damals. Inzwischen hat Roland Gläser diese neue Partei scheinbar gefunden. Er trat 2013 in die AfD ein. Seit 2016 ist er Mitglied des Landesvorstands der AfD Berlin sowie Pressesprecher der AfD Berlin und außerdem ist er Abgeordneter im Berliner Landesparlament, wo er das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden bekleidet. Auch ein weitaus prominenterer Protagonist einer anderen Antisemitismusdiskussion in der deutschen Parteienlandschaft hat in der AfD eine neue Heimat gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Martin Hohmann erinnert, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter. Bei einer Rede am 3. Oktober 2003 hatte er sich unter anderem auf Henry Fords antisemitische Schrift The International Jew bezogen, in der dieser die Juden für die Revolution in Russland verantwortlich macht und gesagt, Zitat von Martin Hohmann, mit einer gewissen Berechtigung könnte man im Hinblick auf die Millionen Toten dieser ersten Revolutionsphase nach der Täterschaft der Juden fragen. Juden waren in großer Anzahl sowohl in der Führungsebene als auch bei den Checker-Erschießungskommandos aktiv. Daher könnte man Juden mit einiger Berechtigung als Tätervolk bezeichnen. Der damalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, kritisierte die Rede als einen Griff in die unterste Schublade des widerlichen Antisemitismus. Hohmanns Rekurs auf den nationalsozialistischen Topos des jüdischen Bolschewismus hatte seinen Ausschluss aus der CDU und deren Bundestagsfraktion und auch eine Debatte über Antisemitismus in der Union zur Folge. Für die AfD zog Martin Hohmann bei den hessischen Kommunalwahlen im März 2016 als Spitzenkandidat in den Fuldaer Kreistag ein. Inzwischen sitzt Martin Hohmann für die AfD auch wieder im Deutschen Bundestag, den er nach seinem Ausschluss aus der Union verlassen musste. Ja, trotz der Partei innewohnenden Antisemitismus und den zahlreichen, meist folgenlosen antisemitischen Äußerungen von AfD-Funktionären versucht die AfD sich gerne als antisemitismuskritische Partei zu inszenieren. Von Deutschlands einzigen großen Bollwerk gegen Antisemitismus oder vom Garant jüdischen Lebens in Deutschland ist von Seiten der Parteispitze dabei gerne die Rede. Tatsächlich thematisiert die AfD Antisemitismus beinahe ausschließlich externalisiert, also bei gesellschaftlichen Minderheiten oder im Zusammenhang mit Migration. Stellungnahmen gegen Antisemitismus gibt es von Seiten der AfD meist nur, wenn sich diese mit Vorurteilen gegen Einwanderung verbinden lassen. So nutzte Alexander Gauland die antisemitischen Ausschreitungen und Demonstrationen in Deutschland während des Gazakriegs 2014 zum allgemeinen Hetze gegen Migration. Und tatsächlich findet sich auch in der AfD kaum Kritik am Islam, den ich und wir übrigens für richtig und notwendig halten würden, sondern im Gegenteil, es findet sich eigentlich vor allem rassistische Hetze. Wie ernst die AfD die Bedürfnisse von Jüdinnen und Juden in Deutschland nimmt, wenn sie sich eben nicht mit dem Ressentiment gegen Geflüchtete verbinden lassen, zeigt zum Beispiel ein Blick ins Wahlprogramm der Partei zur Bundestagswahl. Eine Positionierung gegen Antisemitismus findet sich dort nicht. Lediglich einmal wird Bezug auf das Judentum genommen, um es gegen den Islam in Stellung zu bringen. Im Abschnitt der Islam im Konflikt mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung heißt es, Minarett und Muezzinruf steht im Widerspruch zu einem toleranten Nebeneinander der Religionen, das die christlichen Kirchen, jüdischen Gemeinden und andere religiöse Gemeinschaften in der Moderne praktizierten. Während die instrumentelle Positionierung gegen Antisemitismus gut ins Konzept passt, wenn damit gegen politische Gegner oder Migranten und Geflüchtete gehetzt werden kann, endet die Solidarität mit dem jüdischen Leben im Land sehr schnell, wenn Verschwörungsideologen innerhalb der AfD zu erklären versuchen, warum sich aktuell so viele Menschen auf den Weg nach Europa machen. Denn dann werden alte Verschwörungsmythen hervorgeholt, dass die Juden hinter der Migration nach Europa stecken. Nicht weit her ist es daher auch mit der angeblichen Israel-Solidarität in der AfD, die selbst von eigentlich kritischen Beobachtern so manches Mal für bare Münze genommen wird. Woher dieser beim christlich-fundamentalistischen Flügel in der AfD rührt und welche antijüdische Motivation dahinter steckt, hat Kathi bereits erwähnt. Doch auch bei den säkularen Vertretern einer positiven Bezugnahme auf Israel ist es vor allem ein instrumentelles Verhältnis, das nicht mit einer antisemitismuskritischen Positionierung oder dergleichen einhergeht. Dominierend ist vor allem eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung oder Darstellung der israelischen Realität und Gesellschaft. Statt als plurale, demokratische und offene Gesellschaft, in der arabische Israelis unabhängig von ihrer Religion dieselben staatsbürgerlichen Rechte genießen wie jüdische Israelis, in der alleine in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion etwa 1 Million Einwanderer in die israelische Gesellschaft integriert wurden. Ein Land also, das sicher nicht das Paradies auf Erden ist, aber ein demokratischer und pluraler, multiethnischer Staat. Stattdessen also wird Israel als Bollwerk gegen den Vormarsch des Islam, als Verteidiger des Abendlandes und als Bündnispartner gegen muslimische Einwanderung in Europa und als vieles mehr fantasiert. Diese seltenen positiven Worte zu Israel, die einst eine Frauke Petri oder heute auch eine Beatrice von Storch dann und wann für Israel finden, die allerdings, wie erwähnt, auch in keinerlei programmatischer Grundlage in der AfD eingebettet sind, richten sich also nicht an den real existierenden jüdischen Staat, sondern an einen imaginierten, an ein absurdes Wahnbild und noch dazu an eines, das man für die eigene rassistische Agitation nutzt. Nicht überraschend daher, dass die jüdischen Verbände und Gemeinden in Deutschland sich gegen die Vereinnahmung der AfD zur Wehr setzen. Unzählige jüdische Gemeinden haben Bereitstellung gegen die AfD bezogen. Anlässlich der von großem Wirbel begleiteten Gründung des Arbeitskreises Juden in der AfD haben alle großen jüdischen Organisationen in Deutschland sich mit der Erklärung "Keine Alternative für Juden, gemeinsame Erklärung gegen die AfD" an die Öffentlichkeit gewandt, darunter unter anderem der Zentralrat der Juden, jüdische Sportverbände, die Rabbinerkonferenz oder der Jüdische Frauenbund. Anlässlich der Gründung von Juden in der AfD rief der Jüdische Studierendenverband zur Protestkundgebung gegen die Neugründung auf. Exemplarisch möchte ich, bevor wir zum Fazit bzw. zu den Schlussfolgerungen und einer hoffentlich angeregten Diskussion kommen, zu diesem Punkt noch kurz Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde hier in München und Oberbayern, kurz zu Wort kommen lassen. Es ist an Dreistigkeit und Verlogenheit kaum zu übertreffen, wie die AfD die berechtigten Sorgen jüdischer Menschen vor Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland für ihre Zwecke missbraucht. Die AfD steht für Revisionismus, religionsfeindliche Konzepte, eine völkisch-nationalistische Vision, offen und folgenlos geäußerte rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Thesen, Geschichtsklitterei, Holocaust-Relativierung oder gar Leugnung, sowie offene Nähe zur Neonazi-Szene. Die AfD ist in dieser Form antimodern, antidemokratisch und freiheitsfeindlich. Sie ist für jüdische Menschen nicht wählbar. Soweit Charlotte Knobloch, und dem ist kaum noch viel hinzuzufügen, deshalb würden wir jetzt zu den Schlussfolgerungen kommen. Deutlich ist, denke ich, geworden, die antisemitischen Ausfälle von AfD-Politikern wie Gedeon sind keineswegs Einzelfälle. Sie sind logischer Ausdruck des völkischen und gegen die Moderne gerichteten Denkens, das in der AfD vorherrscht. Ein Denken, das sei nochmal betont, das in allen Teilen der AfD, auch im wirtschaftsliberalen Flügel, anzutreffen ist. Antisemitische Vorurteile und Stereotype sind eines der Bindeglieder, das die verschiedensten Strömungen der Partei zusammenhält. Zwar wird der Antisemitismus in der AfD häufig von einem unüberhörbaren Hass auf Migranten verdeckt, dennoch ist er im Denken der AfD strukturell angelegt. Der im völkischen Denken der AfD angefachtete Kampf der AfD ist der Kampf gegen die Moderne. Emanzipation, Selbstverwirklichung, Individualität, sexuelle Befreiung und Selbstbestimmung werden als Auswüchse der modernen Welt bezeichnet und als Feindbild ausgedacht. Gepaart mit Globalisierungsängsten und verschwörungsideologischen Vorstellungen einer weltbeherrschenden Finanzoligarchie bereitet der von der AfD propagierte Kampf gegen die Moderne einen Nährboden für antisemitische Ressentiments. Problem: von kritischen Beobachtern der AfD wird der Antisemitismus der Partei und seine antimoderne Grundhaltung häufig nicht beachtet. Unzählige Bücher zur AfD sind in den vergangenen Jahren erschienen, unzählige Artikel wurden verfasst und nur in den wenigsten findet der Antisemitismus der AfD überhaupt Erwähnung. Unzählige Demonstrationen und Kundgebungen, Konzerte und Events wurden in den vergangenen Jahren gegen die AfD organisiert. In den Aufrufen und Stellungnahmen sucht man Hinweise auf den Antisemitismus der AfD häufig vergebens. Ich war selbst auf vielen Kundgebungen und Demonstrationen gegen die AfD, habe einige mit organisiert und ich erinnere mich an so gut wie keine Kundgebung oder Demonstration, auf der das Thema war. Einmal mehr, wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten, bildet der Antisemitismus den blinden Fleck der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten, bildet den blinden Fleck des Antifaschismus. In diesem Fall den blinden Fleck der Auseinandersetzung mit der AfD und der Analyse der Partei. Und nein, das ist jetzt kein Vorwurf an diejenigen, die sich engagieren, die Proteste gegen die AfD organisieren. Ich persönlich und wir persönlich nehmen uns da von dieser Kritik auch selbst nicht aus. Ich zum Beispiel habe in meiner Betrachtung der AfD, ich habe in den letzten 2 Jahren, glaube ich, weit über 100 Vorträge über die AfD gehalten, über die Wirtschaft und Sozialpolitik der AfD. Und auch in meiner praktischen Arbeit spielte eben der Antisemitismus lange Zeit keine oder zumindest nur eine geringe Rolle. Und ich glaube, das muss sich ändern, sei es in antifaschistischen Gruppen, in Initiativen gegen die AfD oder eben in den Gewerkschaften, wo jetzt gerade nicht vor allem unterwegs und aktiv sind. Und noch was muss sich ändern, ein Grund dafür, dass es der AfD teilweise gelingt, sich als antisemitismuskritische Partei zu inszenieren, ist die unzureichende Beschäftigung von Antifaschistinnen und Antifaschisten, die unzureichende Beschäftigung der demokratischen Zivilgesellschaft mit einer aktuellen Ausdrucksform des Antisemitismus, nämlich mit dem sich über den Islam legitimierenden Antisemitismus. Die späte Reaktion von Seiten der offiziellen Politik und auch der demokratischen Zivilgesellschaft auf die vielfach und auch die vielfach ausgebliebene Solidarität von Antifaschistinnen und Antifaschisten und der ausgebliebene Aufschrei auch angesichts der zum Teil offen antisemitischen Aufmärsche, der zahlreichen Angriffe auf jüdische Menschen, aber auch auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen im Sommer 2014, bot der AfD und anderen Rechten überhaupt erst die Möglichkeit, sich als die einzigen Verteidiger jüdischen Lebens in Deutschland zu inszenieren. Es gilt also, sich ohne Homogenisierungen zu vollziehen, ohne Ressentiments zu reproduzieren und ohne das Problem zu externalisieren, sich dem auch dem über den Islam legitimierten Antisemitismus entgegenzustellen. Und daher letzter Satz, bevor wir eine hoffentlich anregende Diskussion gehen. Antifaschismus muss immer auch heißen gegen jeden Antisemitismus und das heißt gegen den Antisemitismus der AfD, gegen Antisemitismus in den etablierten deutschen Parteienlandschaft, auch dort weit verbreitet, gegen den Antisemitismus christlicher Fundamentalisten und natürlich auch gegen Antisemitismus, der sich mittels des Islams legitimiert. Vielen Dank für euch, eure und ihre Aufmerksamkeit.